Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Zum Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich Sie sehr herzlich hier in der St. Andreaskirche zu Lübbecke. Unser Gruß gilt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern des evangelischen Alten- und Pflegeheims, die den Gottesdienst hörend mitfeiern können. Wir grüßen auch diejenigen, die später auf der Homepage den Gottesdienst verfolgen. Der Wochenspruch der nächsten Woche steht im ersten Johannesbrief. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Die Verbindung von Gottes Liebe zu Nächstenliebe, wie das unser Bild vom Nächsten bestimmen soll, wie wir Platz und Rang in der Gemeinde einschätzen, das soll Thema und roter Faden unseres Gottesdienstes sein. Lassen Sie uns beten, und ich bitte Sie, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Gütiger Gott, wir sind von dir zu deinem Fest und an deinen Tisch geladen. Mit allem, was uns bewegt, dem Gelungenen und dem Gescheiterten, kommen wir zu dir. Wir legen es in deine Hände. Mach uns offen für dein Wort, deine Anwesenheit im heiligen Abendmahl, und lass uns zu dir finden. Segne uns und den Gottesdienst. Amen. Wir beten gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Besitz. Öffne mir die Augen, dass ich sehe.
Nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen.
Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht.
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Ja, sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Eleison. Christe, Herr Eleison.
Christe, Herr.
Kyrie, Herr Eleison. Ehre sei Gott in der
Gott, unser Vater, du hast uns geboten, dich von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Hilf uns, wenn wir es nicht schaffen, deinem Gebot zu folgen. Stärke uns in deinen Geboten. Lass uns nach deiner Weisung leben und leite uns in deiner Liebe. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn den Tag
Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel. Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wir wollen auf das Evangelium mit unserem Glaubensbekenntnis antworten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Liebe Gottes, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, wann haben Sie das letzte Mal vor Ihrem Kleiderschrank gestanden und überlegt, was Sie zu einer besonderen Gelegenheit anziehen sollten? Mir geht es dann so, dass ich verschiedene Möglichkeiten durchspiele, nachdenke, was wohl angemessen wäre und natürlich, worin ich mich wohlfühle. In der Regel ist das ein Luxusproblem. Wir haben eher zu viel als zu wenig Auswahl. Warum machen wir uns überhaupt Gedanken, was wir als Kleidung auswählen? In diesen Momenten betrachten wir uns aus zwei Blickwinkeln. Wir sehen uns im Spiegel an und entscheiden dann, so kann es gehen. Gleichzeitig aber haben wir auch im Blick, wie unser Gegenüber uns sieht. Und ich denke, jeder bemüht sich darum, nicht schlecht in dessen Augen abzuschneiden, ganz besonders, wenn es um etwas geht, etwa ein Bewerbungsgespräch oder einen Antrittsbesuch. So banal es klingt, die Spruchweisheit "Kleider machen Leute" enthält eine Kernwahrheit, die wir nicht von der Hand weisen können. Und die Kehrseite der Medaille lässt sich auch nicht leugnen. Unser Urteil über unser Gegenüber hängt ebenfalls vom ersten Eindruck ab, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und dazu tragen Kleidung und Aussehen nicht unerheblich bei. Wer nun glaubt, gerade das sei ein Problem unserer Zeit, in der das Aussehen durch die sozialen Medien eine so große Bedeutung bekommen hat und sie uns immer wieder vorgebliche Idealbilder vor Augen stellen, dem empfehle ich einen der Predigttexte des heutigen Sonntags. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes in der 217 revidierten Lutherfassung. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sehet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm: Setze du dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen: Stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Macht ihr dann Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gottes Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Der Verfasser des Jakobusbriefes, der an uns nicht bekannte christliche Gemeinden in Kleinasien schreibt, thematisiert etwa um 100 nach Christus genau unser Problem. Das Ansehen der Person, gestuft und ausgerichtet nach Kleidung, das Aussehen bestimmt das Ansehen. Das ist für den Schreiber des Briefes aber nicht nur eine modische oder gesellschaftliche Frage. Für ihn betrifft es die zentrale Botschaft des Evangeliums. Es ist eine, die Existenz und den Kern der christlichen Gemeinde bestimmende Einstellung. Jakobus erläutert seine Gedanken an einem ganz konkreten Beispiel, das er so plastisch schildert, dass geradezu ein Ereignisablauf vor unseren Augen entsteht. Ein prächtig gekleideter Mann kommt in die Versammlung der christlichen Gemeinde. Das ist im ersten nachchristlichen Jahrhundert durchaus kein Regelfall. Die Reichen und Einflussreichen halten sich eher bedeckt. Schließlich war die neue Religion in römischen Herrschaftskreisen nicht beliebt. Und die Gruppe der Wohlhabenden hatte etwas zu verlieren, wenn sie sich zum Christentum hielt. Die zweite von Jakobus angeführte Person lässt sich dort schon eher finden. Arme, Sklaven, Dienstboten waren in der ersten christlichen Gemeinde die Mehrheit. Jakobus macht die Reaktion auf das Auftauchen dieser zwei Personen ganz unterschiedlichen Auftretens nun zu einer theologisch grundlegenden Frage, wie die Gemeinde die Botschaft von Jesu Christi versteht. Wenn die beiden einen vom Rang her unterschiedlichen Platz zugewiesen bekommen, der Reiche in der ersten Reihe und der Arme ganz hinten und vielleicht auf dem Fußboden, trifft der Vorwurf des Urteils mit bösen Gedanken die so handelnde Gemeindeleitung. Ja, der Vorwurf reicht noch weiter. Sie handeln und denken direkt im Widerspruch zu Gottes Weisungen. Sie tun Unrecht. Sie lästern. Für Jakobus ist das nicht eine äußerliche Frage des guten Benehmens, des Anstands. Er sieht im Handeln nach Ansehen der Person eine grundsätzliche Abkehr von Gottes Weisungen. Ist das nicht ein wenig zu hoch gehängt? Schließlich sind es Äußerlichkeiten, denen Jakobus ein solches Gewicht verleiht. Wenn wir uns allerdings seine Argumente ein bisschen genauer ansehen, dann fällt ein anderes Licht darauf. Jakobus bringt den guten Namen, der den Gemeindegliedern zu eigen ist, ins Spiel. Er meint damit nicht das gesellschaftliche Ansehen, das wir heute mit diesem Begriff bezeichnen. Er geht auf die Taufe ein, in der Gott den Täuflingen einen Namen verleiht. Sie werden alle auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Er erinnert seine Leser daran, was in und mit der Taufe geschieht. Gott nimmt die Täuflinge an. Sie sind ausnahmslos Gottes geliebte Kinder, ohne jegliches Ansehen der Person und ihrer Leistung. Alle, ob arm, ob reich, einflussreich oder unfrei, sind als Gottes Geliebte mit Namen und damit in Personenwürde ausgestattet, Kinder mit gleichem Rang und gleichem Ansehen. Jakobus sagt es mit aller Deutlichkeit: Wenn eine christliche Gemeinde nach Ansehen der Person Unterschiede macht, verletzt sie das von Gott gesetzte Gebot und vergisst, was in der Taufe geschehen ist. Damit spricht Jakobus mit seinem Alltagsbeispiel an, welches Gottesbild die Gemeinde predigt und ob sie danach handelt, was sie aus ihren Schriften und den Jesusgeschichten lernt. Das, was er sieht und von dem er erfährt, lässt ihn fürchten, dass die Gemeinden sich von dieser Kernlehre entfernt haben. Wenn ich den Gedanken des Jakobus so weit folge, erhalten seine Mahnungen für mich eine geradezu brandaktuelle Note. Ja, was könnten seine Worte als Kommentar unserer gesellschaftspolitischen Diskussionen angesehen werden? Ich denke an Vorkommnisse, in denen Menschen angepöbelt, verfolgt, verletzt werden, weil sie die falsche Kleidung tragen, etwa eine jüdische Kippa oder ein Kopftuch. Und dazu rechne ich auch Verfolgungen vorgeblich ausländisch aussehender Mitbürger. Ich denke ebenfalls an die erschütternden Nachrichten über angegriffene und gejagte Obdachlose. Genau das sind die Fälle, in denen Ansehen und Aussehen miteinander verknüpft werden, ohne auf die grundsätzliche Würde des Gegenübers als Nächster, als Gotteskind zu achten. Und Kirche und Gemeinde können sich von solchen Ereignissen nicht distanzieren, ohne auf ihren eigenen Raum und ihr eigenes Verhalten zu schauen. Auch wir müssen uns kritisch fragen lassen, wen wir den ersten Platz in der ersten Reihe reservieren. Gehen wir dabei ohne Ansehen der Person vor? Zeige ich mich unbeeindruckt vom Aussehen und ich rechne dabei nicht nur Kleidung und Besitz zu den ausschlaggebenden Kriterien, sondern auch Bildung, Wort und Sprachgewandtheit. Ich glaube, der Spiegel, den Jakobus seinen Lesern vorhält, zeigt auch mein Bild. Es ist nötig, dass ich daran erinnert werde, dass Jesus uns eine andere mitmenschliche Umgangsweise vorgelebt hat. Er ging ohne Ansehen der Person auf die Zöllner zu, aß mit ihnen und wandte sich den Ausgegrenzten zu. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, der alles durchgebracht hat und ausgehungert und verlottert zu seinem Vater zurückkehrt. Der Vater öffnet seine Arme, läuft ihm entgegen, kleidet seinen Sohn neu ein und feiert ein Fest. So malt Jesus seinen Zuhörern ein Bild Gottes vor Augen. Gott, ist der entgegenkommende Vater, der seine Arme weit ausbreitet, auch für seinen verlorenen Sohn. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Gemeinden nicht die Rolle des älteren Sohnes spielen, der zornig wird und gegen die Handlungen seines Vaters protestiert, sondern dass wir mit vollem Herzen in die gute Festtagslaune einstimmen und mitfeiern können. So, wie wir es gleich im Heiligen Abendmahl tun werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Wir wollen nun das Heilige Abendmahl als Wandelabendmahl feiern. Ich bitte Sie, durch den Norden hier vorne in den Altarraum zu kommen. Sie bekommen dann Brot im Kelch, in Einzelkelchen, wird Traubensaft sein. Und ich bitte Sie dann, das Glas jeweils wieder auf der Fläche im Taufstein abzustellen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, heilige dieses Brot und diesen Trank, damit sie uns Zeichen des neuen Lebens werden, das uns durch die Geburt deines Sohnes geschenkt wird. Lass uns in deinem Mahl, in deinem Sohn vereint sein, indem wir deine Liebe, deine Zuwendung und deine Gegenwart erfahren. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, ewiger dreieiniger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du in seiner Geburt der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod erfahren wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben in seinem Frieden. Dich preisen die Scharen des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen wir auch unsere Stimmen und bekennen ohne Ende: Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte wiederum und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Du Gott, unser Vater, hast uns erschaffen durch dein lebendiges Wort. Du hast uns erlöst durch Leben, Sterben und Auferstehen deines Sohnes und hast uns durch deinen Geist berufen in die Gemeinschaft deiner Heiligen. Du hast uns verheißen, dass nichts uns scheiden kann von deiner Liebe. Wir wenden uns zu dir, ewiger Gott, und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Yeah.
Und nun kommt, es ist alles bereitet. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Geht hin im Frieden des Herrn.
Thank you. Wir sagen auch Dank für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie betrug hier in der St. Andreaskirche für die Aktion Hoffnung für Osteuropa und Kirchen helfen Kirchen 114,91 €. Für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde kamen 57,46 € zusammen. Auch heute sammeln wir wieder für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde, aber der Hauptkollektenzweck geht an die Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensberatung. Ehe, Familien und Lebensberatungsstellen bieten Paaren, Familien und Einzelpersonen professionelle Unterstützung in Lebenskrisen und bei Erziehungsfragen. Beratung bedeutet dabei innehalten, zur Ruhe kommen, die verschiedenen Aspekte der aktuellen Krise bedenken, abwägen und verstehen. Gemeinsam mit der Beratungsfachkraft werden die individuellen Stärken und Schwächen in den Blick genommen, um gemeinsam Wege aus der Krise zu finden. Gott segne Geber und Gaben.
Wir laden ein, ganz herzlich zum Kirchencafé nach dem Gottesdienst ins Andreas Gemeindehaus. Hier in der Kirche laden wir zu den regelmäßigen Veranstaltungen Andachten um 18 Uhr ein. Montag, Dienstag und Freitag zum Abendgebet, Mittwoch zum Taizé-Gebet und Donnerstag zum Friedensgebet, jeweils um 18 Uhr. Am Mittwoch laden wir um 16 Uhr zum Mütterkreis im Thomas-Gemeindehaus ein. Zur Verlesung des Namens der Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurde Frau Liesel Kornemann, geborene Beste aus Hamburg. Sie wurde 104 Jahre alt. Wir werden der Verstorbenen und ihrer Angehörigen in der Fürbitte gedenken. Ich bitte Sie, in den Liedruf, Herr, erbarme dich, jeweils einzustimmen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, unser Schöpfer, du hast uns nach deinem Bilde als deine geliebten Kinder geschaffen. Wir lassen die gegenseitige Achtung oft vermissen und urteilen nach Äußerlichkeiten. Führe uns dann wieder auf deine Wege. Öffne uns die Augen für das, was uns eint und nicht auf das, was uns trennt. Stärke uns, wenn wir deine Wege gehen. Wir rufen zu dir.
Erbarme dich,
Gott, unser Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir folgen ihm nicht in dem, was er uns vorgelebt hat. Lass uns erkennen, dass wir immer wieder an sein Handeln und Denken erinnert werden müssen. Mach uns bereit, unsere Fehler und Vorurteile zu sehen. Lass uns nicht immer auf unseren vorgeblichen Rechten beharren und schenke uns Wege, in Liebe auf unseren Nächsten zuzugehen. Wir rufen zu dir. Gott, du schenkst uns ein Leben in deinen guten Geboten. Lass uns diese Grenzen erkennen, zu deinem Lob und zu unserem Wohl. Wir danken dir für deine Gegenwart im heiligen Abendmahl. Begleite uns in der kommenden Zeit. Wir bitten dich besonders für unsere Verstorbene. Nimm sie auf in dein ewiges Reich. Schenke ihren Angehörigen Trost in der Gewissheit, dass sie ihre Verstorbene in deiner Hand geborgen wissen. Erhalte uns in der Gewissheit auf diesem Platz bei dir. Gib uns in dieser Hoffnung die Kraft, Schritte des gerechten Ausgleichs und des friedlichen Miteinanders zu gehen. Sei du bei allen, die unter dem grausamen Kriegsgeschehen in der Ukraine leiden. Wir rufen zu dir. Heiliger Gott, wende dich uns zu. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Restwochenende und eine gute kommende Woche. Auf Wiedersehen.